Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich sitze heute hier mit Maria Kioko. Ich hoffe, ich habe geübt von letztem Mal, deinen Namen auszusprechen. Nur mit dem Nachnamen komme ich in Bredouille. Aber wir sprechen heute über die Situation in der Ukraine. Wir haben uns kennengelernt, als wir im Februar auch eine Veranstaltung zur Situation von Frauen in der Ukraine gemacht haben. Und Maria, du bist selbst aus der Ukraine nach Deutschland gekommen letztes Jahr und hast den Krieg dort miterlebt und hast uns bei der Veranstaltung auch schon mal einen großen Einblick in die Situation vor Ort gegeben. Und heute wollen wir einfach nochmal darüber auch nochmal sprechen und sind total dankbar, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Also herzlich willkommen.
Danke.
Und vielleicht erstmal so ein bisschen, woher kommst du genau?
Wir kommen aus der Ukraine, aus dem Sumsker Gebiet. Das ist ganz östlich, 100 Kilometer von der Grenze mit Russland. Und der Staat ist ziemlich nicht so groß, so 45.000 Bewohner, der heißt Romny und ist zwischen Kiew und Sumy.
Mhm. Wo wohnst du jetzt?
Wir wohnen jetzt, ich, meine drei Kinder mit meinem Mann, so die ganze Familie, wir wohnen jetzt in Mülheim-Kärlich.
Wie ist das, als du nach Deutschland gekommen bist? Also wie war das für dich und deine Familie? Nur der Weg jetzt quasi.
Letztes Jahr meinst du?
Mhm.
Wir sind ab 2. April 2022 hier. Und das war eine Entscheidung, weil wir waren... Mein Mann war in Kiew und ich war zu Hause mit meinen Kindern. Und dann hat er einfach gesagt, dass du kannst Deutsch, wir können nach Deutschland fahren, weil hier ist unsicher und niemand weiß, wo er weiterkommt und wie das wird und wann den Krieg endet. Ja, wir sind alle voll Hoffnung, aber trotzdem.
Bedrückende Situation.
Ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du konntest vorher schon Deutsch. Wie kam das?
Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Ich weiß nicht, ob ich das dir erzählt habe letztes Mal. Das war in der Schule. Alle Schüler hatten zwei Möglichkeiten. Entweder deutsche Sprache lernen oder englische Sprache. Und ich bin in Potsdam geboren, in ehemalige Deutsche Demokratische Republik. Mein Vater diente in Armee und er konnte ein bisschen Deutsch, aber er kann gar nicht Englisch. Und dann hat er gesagt, ja Mascha, dann musst du Deutsch lernen, weil dann können wir mit Mama dir helfen. Er hat mir kein Mal geholfen bis Ende der Schule, aber trotzdem habe ich Deutsch gelernt und ich war immer so sauer auf ihn, die ganze Schule, weil wir waren nur 6 in der Klasse, die Deutsche lernen und die anderen lernen Englisch und waren so stolz, das ist weltweite Sprache und Deutsch, bla bla bla. Und dann, aber das war eine gute Entscheidung für mich, weil nach der Schulabitur musste ich Prüfungen an der Uni machen und da, wo war... Fremdsprache als Deutsch war niedriger Wettbewerb oder wie heißt das? Weniger Leute
wollten auf den Platz mit Deutsch rein,
genau.
Und dann konntest du einfacher rein.
Und waren die Lehrer die Professoren mehr loyal oder ich weiß nicht, da? Und dann, wo Englisch war, war das so hoch, diese
Zahl von den
Nachfrage, ja, so hoch, dass sie müssten genauer gucken, mehr Fälle aussuchen und dann habe ich so, und in englischer, in der Prüfung, in englischer Sprache war waren die Noten sehr schlecht. Und in Deutsch sehr gut. Bei mir auch habe ich eine 5 bekommen, das bei uns wie eine 1 hier in Deutschland. Und dann habe ich zum ersten Mal meinem Vater Danke gesagt. Und dann nach der dritten Studiumjahr an der Uni konnte ich an der DAAD, Deutsche Akademische Austauschdienstprogramm, teilnehmen für die Studenten, die Wirtschaft studieren. Und war auch 300, ich glaube, Studenten und nur 7 Plätze. Und ja, bei mir war auch Deutsch so nicht so gut, aber trotzdem habe ich diesen Platz gewonnen. Und aber das war vor 15 Jahren, habe ich ein Jahr an der Fachhochschule in Osnabrück studiert, Wirtschaft und Logistik. Nicht so gut bestanden, weil ich glaube, mit meiner Muttersprache wäre das auch nicht leicht.
Ja, das stimmt.
Und aber seitdem, 15 Jahre, habe ich kein Deutsch gesprochen, so kein Wort, kein Buch gelesen, keine Filme geguckt, nichts. Und ja, so kann ich Deutsch.
Bis jetzt wieder, wie du jetzt wieder Deutsch sprechen musst. Aber ich finde, wir haben ja eben schon auch darüber gesprochen, ich finde, du sprichst sehr gut Deutsch. Und
Dankeschön.
Also unglaublich gut, weil es ist unheimlich schwer, eine neue Sprache zu lernen. Und Deutsch ist auch nicht die einfachste Sprache, um sich ja, die mal auszusuchen. Ne?
Ja, Englisch kann ich bis jetzt nicht. So ungefähr pre-intermediate oder sowas, ja. Sogar wenige.
Dann ist Deutsch ja deutlich besser.
Genau.
Ja, wir reden vielleicht noch mal so ein bisschen darüber, wie es in der Ukraine vor dem 24. Februar 2022 war, also vor dem Kriegsausbruch. Hast du dir jemals vorstellen können, dass Russland die Ukraine im ganzen Land angreifen wird vor dem 24. Februar?
Die einigen haben schon gesprochen, aber das war für mich zum Beispiel und meine Freundin so als so Witz, ja. Das kann nicht die Wahrheit sein, nein. So vielleicht die mehr mit Politik zu tun haben und diese Nachrichten gucken und die machen Analyse, vielleicht könnten das vermuten. Aber für mich, das war so plötzlich. Eines Tages bist du wach und guckst im Telefon, hallo, Krieg ist begonnen. So.
Hast du das in den ersten Tagen auch direkt mitbekommen? Also wie fühlt man sich in der Situation?
Hässlich. Panik. Diese Angstgefühl, dieses Bauchgefühl. So, und bei mir war das so, ich war so wie gefroren. Ja? Du kennst nicht, was du machen musst. Ich war um 5:30 wach. Um 6 Uhr wach und dann musste ich Kinder zur Schule bringen und in die Kita die Tochter. Und ich habe einen Chat in Messenger, so Arbeitschat, und wir arbeiten alle online mit. So, ich habe als Manager online gearbeitet. Also, ich hatte zusätzliche Arbeit, Nebenjob. Und die eine Frau ist in Odessa, war in Odessa. Viele waren in Kiew. Und die erste hat die in Odessa war, geschrieben, weil sie wohnen ganz in der Nähe von dem Flughafen, wo die Flugzeuge bombardiert waren. Ja? Richtig. Mhm. Und ich brauchte ungefähr eine halbe Stunde, um mit mir klarzukommen, ja, dieser Ruhezustand oder ein Punkt, worauf ich halten kann, ja, was mich beruhigt. Dann habe ich meinen Mann angerufen, er war auch in Kiew und er hat als Taxifahrer gearbeitet. Und rufe ich ihn an und er sagt, und ich höre, wie die Militärflugzeuge fliegen, weißt du, dieses Geräusch, ja, wenn du per Telefon sprichst und du hörst das. Und das würde ich niemandem wünschen.
Also, du hast vollkommen recht. Ich glaube, niemand will die Erfahrung machen und niemand sollte die Erfahrung machen. Also es ist unheimlich schlimm. Und ich glaube, auch die ganze Welt, die ganze Weltbevölkerung hat eigentlich so gedacht, so weit geht der nicht. So weit,
das kann nicht sein.
Ja, so, aber auf der anderen Seite war es ja beispielsweise bei der Krim ja auch schon so, dass Russland die annektiert hat. Aber das hat man zumindestens, finde ich, von jetzt deutscher Seite nicht so stark mitbekommen wie jetzt den Krieg. Natürlich hat man das mitbekommen und hat die politischen Spannungen und alles auch schon irgendwie verorten können. Aber dass dieser aggressive Angriffskrieg jetzt auf die komplette Ukraine ausgeweitet wird, finde ich, war schon ein Schock. So habe ich das wahrgenommen. Wie hast du denn die Situation quasi vorher zu Russland von der Ukraine wahrgenommen, in Bezug auf, wie das mit der Krim zum Beispiel war?
Eigentlich war das Krieg schon ab 2014. Und weißt du, dass es vielleicht für viele Deutschen oder viele, die in EU wohnen, ja, wenn das nicht so nah ist, dann ist das nicht mit dir. Und wenn du schon in diesem Film bist drin, dann nimmst du das wahr. So nicht wie eine Serie oder was das ist, dein Leben, das passiert mit dir. Und damit musst du was machen und das musst du irgendwie dabei helfen oder weiß ich nicht. Ja, das ist wie, wir waren alle dagegen, aber weißt du, im 2022 hat die Ukraine die Unterstützung von den anderen Ländern bekommen und im 2014 hat niemand was dagegen gesagt, ja? Das war so wie eine vermutete, ja, okay, das geht noch.
Ja.
Und dann, wenn ein Land schon überschreitet diese Grenze, ja, dann müssen andere Länder auch reagieren, weil eigentlich Russland ist größer, das ist die zweitgrößte Armee in der Welt. Und ich glaube, das ist für mich, das ist klar, dass das ist nicht Krieg Russland mit der Ukraine. Ja, das ist ein bisschen mehr und muss man breiter gucken. Aber ja, das ist viele Leben einfacher, kleiner Menschen. Und zerstörte Familien. Und damit hat das nichts zu tun. Das sind nur wie, weißt du, Schachspiel. Ja.
Ja, das stimmt. Vielleicht noch mal so ein bisschen in deinen Alltag. Du warst ja dann auch in der Situation, als der Krieg schon begonnen hat, noch 2 Monate warst du noch in der Ukraine oder wie lange?
Eineinhalb Monate.
Eineinhalb Monate. Wie hat sich dein Alltag verändert? Also wie ist das? Geht man dann noch arbeiten? Oder also?
Nee, ich habe als Psychologe gearbeitet, aber ich war nicht Psychotherapeutin. Ich konnte nicht mit einem Menschen in solchem Zustand arbeiten. Das ist schon mehr als einfach Beratung, ja, für die Familie oder Ressourcen oder das ist schon mit dieser PTSR-Sachen und Trauma. Und das heißt, ich konnte nichts machen. Und für mich war das in erster Linie, muss ich mich und meine Familie schützen, meine Kinder. Bei uns war das so, dass wir konnten nicht Bargeld ausgezahlt kriegen. Und ich war um 8 schon neben einem Bankautomat und war eine Schlange, weiß ich nicht, 100 Meter oder. Und ich war im Geschäft und war schon die Hälfte aller Regale fast leer. So Brot, war kein Brot, kein Fleisch, kein Huhn, keine Eier, kein Zucker, kein Toilettenpapier, aber das ist immer top. Toilettenpapier war bei uns auch bei Corona.
Bei uns auch, ja.
Weiß ich nicht warum. Verstehe ich diese Logik nicht. Aber okay. Und war noch unsere Stadt war genau auf dem Weg nach Kiew. Aus von Osten nach Westen. So, wir hatten keine Truppen in der Stadt, aber das ist ein Zwischenpunkt. Ja, mussten die Tanken durch die Stadt fahren nach Kiew. Und ich gucke im Telefon und meine Freundin schickt mir Videos aus den Dörfern, die 40 Kilometer weit von unserer Stadt sind, da wo die Tanken so Hunderte, 20, 30, du kannst das zählen, dass sie fahren. Und sie schreibt, sind schon dorthin, ja, in einem Dorf, das heißt 40 Kilometer von uns, das heißt ungefähr weniger als eine Stunde sind sie in unserem Stadt. Und das ist, ich bleibe sitzen im Bett mit den Kindern und weiß nicht, wie sieht deine Zukunft, was werden sie machen, was planen sie, weil du weißt schon, dass in Summe wird das war sehr hart und richtig gekämpft. Summe haben richtig gekämpft und geben nicht auf. Und so viele Städte, die Russland hat geplant, einfach durchzugehen, haben gekämpft. Und deswegen war diese Fahrt nach Kiew nicht so einfach, wie sie das vorgestellt haben. Mhm. Und der Stadt war nicht besetzt, aber Militärmenschen mussten irgendwo essen, waschen, weil das war für ein, zwei oder drei Tage geplant, nicht mehr. Und sie haben nicht so viel Essen mit. Und mussten irgendwelche Ernährung und Unterkunft finden. Und deswegen waren sie in Dörfern neben unserer Stadt, aber nicht drin. Und deswegen könnten die Unternehmen Lebensmittel nicht liefern in die Stadt. Und wir waren fast drei Wochen ohne Lebensmittel in Supermärkten, in Geschäften, war einfach leere Regale, nur Brot, weil wir haben Brotwerk.
Ja, du hattest erzählt, glaube ich, dass ihr auch so ein bisschen Felder machen konntet und dass von da immer Mehl da war und immer Brot gemacht werden konnte. Ne?
Wir hatten ein Unternehmen, die Brot backt. Ja, für die ganze Stadt und für den ganzen Gebiet. Und so Brot haben wir jeden Tag, Milch von den Bauern, ja, von den Kühen. Und Huhn hatte ich auch, ja, unbearbeitet, aber mit Federn. Und ja, das hat auch Spaß gemacht. Aber das ist besser als nichts, ja. Dann könnte ich teilen diese kleinen Hähnchen, die Hälfte für die Suppe, die Hälfte für Braten. Mit Bargeld war für mich kompliziert, weil ich habe nur am ersten Tag einen Teil ausgezahlt bekommen und dann waren alle Bankautomaten auch leer und niemand konnte das füllen mit dem Geld. Und alle Geschäfte arbeiten nur mit Bar. Mhm. Aber ich war alleine mit drei Kindern und wir haben Gott sei Dank ganz viele Freunde, die mir geholfen haben, und die einigen haben eigene Geschäfte, und ich habe von denen auch Essen jeden Tag bekommen, weil sie rufen mich an und sagen, Mascha, was brauchst du? Wir holen dir mit dem Auto. Das war so überall, so die waren immer so hilfsbereit. Und weil mein Mann war in Kiew, er machte auch Sorgen, wie geht's seiner Familie. Und womit ich immer Glück habe mit den Menschen, die neben mir sind. Das ist immer so ein guter Trend für das ganze Leben und hier in Deutschland auch.
Dann hoffe ich, dass das wirklich dein ganzes Leben dich noch begleitet. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie du mir erzählt hattest, dass ihr zum Beispiel ja auch immer das Licht ausmachen musstet, weil ihr Angst hattet, dass russische Soldaten sonst wissen, dass ihr zu Hause seid, und dass quasi das ganze Dorf immer das Licht ausmachen musste. Und das war für mich irgendwie auch total erschreckend.
Ja, das war so. Ab sogar kein Licht. Und im Winter ist es dunkel schon ab 4:30 ungefähr. Und dann bleibst du zu Hause allein mit Dunkelheit. Und du gehst raus und guckst nur im Himmel die Sterne und mit dem Lichter, weil wir hatten noch einen Hund, der war draußen, in einem Volier, oder wie heißt das, ja? Dann wollte sie auch essen, und mit Essen für den Hund war noch schwieriger als für uns, weil sie war noch klein. Und dann müssten wir auch, ich glaube, erste Woche im Kellner sein, während diese Luftschutzsignal, oder wie heißt das?
Ja, genau.
Richtig, sag ich. Aber bei uns im Kellner ist ein bisschen schmutzig und ein bisschen kalt. Und dann habe ich gedacht, weil die ganze Nacht im Kellner geht nicht. Wir waren in einem Zimmer, so mein Mann hat gesagt, wo sind die Wände, Dichter, aber das hilft nicht, wenn eine Rakete kommt, ja. Aber das war so die Beruhigung für mich mehr als für das Ergebnis, das, was ich machen konnte. Sie waren mit mir in einem Bett angezogen, immer. Wir haben 3 Wochen angezogen, eingeschlafen, damit, wenn was passiert, wir könnten diesen Rucksack mit Dokumenten, mit Pässe mitnehmen und auslaufen. Und das war, dann habe ich, glaube, Ende März, wenn Richtung von Sumy nach Kiew schon ohne Truppen war, dann war erste Nacht, wenn ich ausgezogen schlafen konnte. Das war so unglaublich, so wie zum ersten Mal im Leben. Das ist einfach das Gefühl, dass du im Bett liegst ohne Kleidung, und das macht so.
Ja, das sind dann so alltägliche Dinge, die man für so eine Normalität einfach begreift, die es aber für ganz, ganz viele Menschen leider einfach nicht ist, ne?
Ja, ist so in vielen Gebieten noch jetzt, aber weißt du, das ist, was wir haben, wir schätzen nicht. Und was wir verlieren, nur dann schätzen, wenn wir etwas verlieren. Und für die Menschen, die jetzt in Sicherheit sind, ich glaube, das war eine Erfahrung, wenn sie einfache Dinge beurteilen und anders in seinem Leben
was mehr wertzuschätzen.
Ja, genau.
Ja. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Alleine, wenn man mit so einer Angst auch um die Mitmenschen zum Beispiel leben muss, dann schätzt man ja auch die viel viel mehr nochmal, dass man das Glück hat, Zeit mit den Menschen verbringen zu können.
Ne? Ja, und das war für mich so voll Angst diese Tage. Und ich kann gar nicht vorstellen, wie ist das bei denen, die zum Beispiel in Kharkiv sind oder in Mariupol waren. Ich habe eine Kollegin, ist Psychologe, wir studieren Transaction Analyse, so eine Richtung in Psychologie zusammen, und sie ist auch jetzt in Deutschland und sie kommt aus Mariupol. Und sie sagte, dass erst jetzt kommt dieses Gefühl, Realitätgefühl. Sie versteht, was war. So, sie schätzt die Vergangenheit und dann erst jetzt kommen die Gefühle aus.
Ja.
Ja, weil sie kann das weiter, diese Erfahrung bearbeiten.
Ja, in der Situation hat man ja viel zu viel Stress, um überhaupt irgendwas verarbeiten zu können. Ne?
Und das ist ein Mensch, der mit Psychologie was zu tun hat, der überall kann nach Hilfe fragen oder bitten, und ganz viele werden ihr dabei helfen, und sie kriegt diese Unterstützung von uns in der Gruppe, und es gibt viele, die sind hilflos.
Ja. Das stimmt.
Ohne Sicherheit, ohne Hilfe, ohne eine Perspektive für das Leben. Und die sind die einigen, die sind schon dran gewöhnt. Ja? Weißt du, das ist Alltag, wenn was fliegt hin und her.
Ja, du hattest auch eine erschreckende Zahl genannt. Und zwar hattest du gesagt, die Kinder, die jetzt im Schulalter in der Ukraine leben, waren im letzten Jahr schon 1000 Stunden im Bunker. Das habe ich noch so im Kopf, wo ich so dachte, also in Schutzräumen, im Keller.
Luftschutzräume.
Ja, genau. Und
ungefähr im Durchschnitt 100 Stunden.
Hast du nicht 1000 gesagt?
1000.
Ja, genau. Okay. Na gut, nur weil ich fand das so 1000. Unfassbar viel, weil man muss sich ja überlegen, man ist ja jetzt nicht den ganzen Tag dann in Luftschutzräumen in der Regel, oder? Man ist ja dann für mehrere Stunden am Tag dann in so einem Raum,
das
oder?
Das ist verschieden, weil das kann man nicht so sagen, zwei Stunden pro Tag oder drei Stunden oder eine Stunde. Das kann ein Tag ruhig sein, ganz ruhig ohne Luftschutzraum. Und der andere Tag kann das Kind von 8 bis 12 in Luftschutzraum, weil alle lesen die Nachrichten und alle gucken, dass die Raketen fliegen von zum Beispiel, weiß ich nicht, Caspian Meer. Und dann kriegen wir die Information, wo sind die im Himmel, schon zum Beispiel in der Ukraine oder noch nicht, aber Richtung Ukraine oder Drohnen, ja. Aber jetzt mit Drohnen schon besser wegen dieser Luftabwehrsystem. Und ja, die meisten sind schon im Himmel zerstört, aber mit Raketen kommt noch die Hilfe aus EU, diese Anlagen oder wie heißt die?
Schutzabwehr genau, für die.
Ja. Das schaffen wir auch schon viel besser. Aber naja, es gibt die Raketen, die wir nicht stoppen können. Zum Beispiel wie in Dnipropetrovsk im Januar. Und dann.
Ja, klar, alles kann man leider nie abfangen dafür. Ist die Front ja auch einfach zu viele Leute und zu viele Waffen. Ne? Also es werden ja immer Leute.
Wenn das gleichzeitig so 70 Raketen sind, dann ist das sehr kompliziert.
Ja, du hattest ja eben auch gesagt, dein Mann konnte mit dir kommen nach Deutschland. Da vielleicht auch nochmal so, wie kam das? Weil eigentlich war es ja, dass Männer nicht ausreisen durften oder nicht ausreisen reisen dürfen aus der Ukraine. Bei dir war das warum anders?
Normalerweise können die Männer unter 60 Jahre alt nicht ausreisen, aber bei uns, es gibt einen Punkt, nachdem die Männer, die 3 Kinder unter 18 Jahre alt haben, können ausreisen. Aber nur unter 18 und nur mehr als 3. Ja, 3, 4, 5. Und sonst nicht.
Und ihr hattet dann quasi Glück im Unglück, weil ihr 3 minderjährige Kinder habt, sodass dein Mann dich begleiten konnte, weil das ist natürlich ja auch eine Riesenangst, wenn du jetzt deinen Mann noch da gehabt hättest.
Ja. Ich habe ihm am Anfang gesagt, ich fahre nicht ohne dich. So, ja. Mir ist egal, wie viele Raketen, wie viele Russen, das mache ich nicht ohne dich. So, ich habe meine Familie, so meine Elternfamilie, Papa und Mama in Weißrussland, in Belarus. Nicht in Weißrussland. Weißrussland ist Sibirien, ja, in Deutschland. In Belarus. Und die Eltern haben mich erste Woche angerufen und gesagt, dass ich muss nach Belarus fahren mit den Kindern, weil da ist sicherer. Und ich habe ihnen das Gleiche gesagt, dass ich fahre nicht ohne meinen Mann und er fährt nie nach Belarus, weil ist klar, ja. Selbstverständlich. Und ja, das war auch ziemlich kompliziert. Wir haben viel gestreikt, aber ich habe gesagt, ich will nicht in diesem Krieg noch meine Familie verlieren. Und entweder wir vermeiden diese Themen oder rufen sie mich nicht an. Aber sie könnten mir nicht anrufen. Und das heißt, sie haben nur eine Möglichkeit, mit mir zu sprechen, ohne ihre eigene Meinung auszudrücken. Weil für mich war das alles klar. Und habe ich gesagt, wenn die Mama erzählt mir, was in Land passiert, wo ich jetzt bin, und ich sehe was anderes draußen, und sage ich, Mama, hallo, stopp, wer ist jetzt in der Ukraine, du oder ich? Sagt sie, du. Dann, wer weiß das besser, du oder ich? Dann schweigt sie, sie antwortet nicht, weil das ist so wie Hypnose. Mm. Und ja, ihr Präsident ist schuld, er musste vereinbaren. Dann sage ich immer, hallo, dann kommt unsere Nachbarin zu dir in die Wohnung und sagt, ich will hier wohnen. Ja, ist okay, musst du vereinbaren, ein Zimmer ihr abgeben oder ohne Geld, einfach schenken. Dann schweigt sie, aber dann guckt sie wieder fernsehen.
Ja.
Und dann nächstes Mal ist das Gleiche.
Da sieht man vielleicht auch so, selbst wenn es ja bei euch so war, dass deine Mutter ja dich quasi als Informationsquelle auch noch außerhalb von diesen pro-russischen Medien hatte, ist es ja schwierig, dann aus diesem Bild rauszukommen, wenn man das einfach glaubt, ne? Also das siehst du ja dann auch an deiner Mutter, dass es unheimlich schwierig ist, Menschen, die so fest davon überzeugt sind, weil die über Jahre hinweg ein solches Bild von der Ukraine, vom Westen gezeigt bekommen, die zu überzeugen, dass es nicht so ist.
Ja, ne? Das kann ich verstehen. Aber mindestens, wenn deine Tochter in solchen Situationen jetzt bist, dann musst du mir zuhören. Ja, wir waren Jahrzehnte Russland-orientiertes Land. Das war von Anfang an so. Und ist klar, dass jetzt wir sind, auf welcher Seite ist dieses Land. Ja, die Meinung ist davon abhängig, in welchem Punkt du bist, ja?
Ja.
Wäre ich in Australien, weiß ich nicht, dann wusste ich vielleicht nicht über den Krieg oder habe ich einmal geguckt und Schluss, ja? Mhm. Oh, schade, so viele Leute sterben, aber dann kommt dein Alltag, das war wie mit Russen, ja, bis diese Mobilisation, ja, und die waren weit von dem Krieg und dann kommt, hey, hallo, bis der Krieg in dein Haus kommt, scheint das immer ein bisschen weit zu sein.
Das stimmt, ich habe auch dazu irgendwie, als es angefangen hat, glaube ich, waren alle Menschen total schockiert, dass es doch, also weil sich auch, finde ich, nah angefühlt hat, dass eben ein Staat in Europa so massiv angegriffen werden kann. Und obwohl man ja solidarisch ist, ist das einfach unheimlich schwierig, sich nicht auch an solche Sachen zu gewöhnen. Und das habe ich auch gelesen, dass man auch zum Beispiel selbst, wenn das nur 50 Kilometer entfernt ist, dass man sich auch unheimlich schnell an diese Situation gewöhnen muss. Also gewöhnen, also ich sage explizit nicht gewöhnen kann, sondern gewöhnen muss, einfach weil der Kopf das nicht anders hermacht. Ne? Also
schützt.
Ja.
Der Kopf schützt, ja, das ist...
Ja,
ist so.
Vielleicht auch nochmal, ihr seid dann ja nach Deutschland gekommen. Wie ist das abgelaufen? Also als dein Mann dich angerufen hat, wir fahren jetzt nach Deutschland, was musstest du dann machen? Wie ist das konkret abgelaufen, bis du hier in Mülheim-Kärlich in der Wohnung warst?
Ich habe gerade geguckt, die Möglichkeiten der Unterkunft rauszusuchen. Weil am Anfang habe ich geglaubt, dass wir fahren nach Deutschland und bleiben erste Zeit in Notunterkunft. Aber dann hat mir eine Bekannten geschrieben, dass das ist nicht so einfach mit drei Kindern, mit drei nicht so großen Kindern, weil diese Notunterkünfte sind alle voll. Und dann habe ich gedacht, okay, wir fahren nicht morgen, habe ich noch eine Woche Zeit. Versuche ich das selber so irgendwas suchen. Ich habe eine Anmeldungsformular an Webseite unterkunftukraine.de ausgefüllt. Und dann habe ich in Facebook, in vielen Gruppen auch Anzeige geschrieben. Und gleich auf nächsten Tag hat mir ein Mann angerufen aus dieser Organisation. So, das ist eine ehrenamtliche Organisation, die ukrainische Flüchtlinge unterstützt. Und das war so schnell, vielleicht deswegen, dass ich Deutsch konnte. Mhm. Weil für unseren Vermieter war das ganz wichtig, dass die Familie, die kommt, dass jemand muss Deutsch sprechen,
ja,
weil die können nicht Englisch und dass Kommunikation muss sein. Und die Wohnung war ziemlich groß, so nicht für eine Person oder für zwei Mama mit einem Kind. Das musste eine Familie ein bisschen größer sein. Und wir haben ganz super dafür gepasst. Und der Mann hat gefragt, wann fahrt ihr, wann habt ihr geplant das? Dann sage ich, morgen oder übermorgen. Dann morgen ruft mich die Sekretärin und sagt, ja, wir haben eine Zweizimmerwohnung, die ist, man hat eine Küche, einen Tisch, ein paar Stühle und ja, habt ihr nichts dagegen, wenn ihr mit der Tochter, dass sie mit im gleichen Zimmer wie er mit meinem Mann schlafen wird, habe ich gesagt, nein, wir haben gar nichts dagegen, wir brauchen nur ein sicheres Platz, wo wir übernachten konnten. Mhm. Und ja, wir waren einen Tag unterwegs durch die Ukraine. Wir waren 10 Stunden an der Grenze und dann noch fast mehr als einen Tag durch Polen und fast durch das ganze Deutschland nach Koblenz. Und die Familie hat uns getroffen. Wir sind reingegangen und die Wohnung war völlig eingerichtet für das Leben. Bettwäsche, Lebensmittel im Kühlschrank und Bettwäsche für die Kinder, also nicht so einfache, aber für die Kinder Stifte fürs Malen mit Papier, eine kleine Küche für die Tochter, also ein Bettchen mit Puppe auch für die Tochter. Und ich habe einfach angefangen zu weinen, weil ich war müde schon von der Fahrt und diese Herzlichkeit von der Menschen, wenn du eine Seite siehst und dann andere Seite. Und dann verstehst du, dass alles ist nicht so schlimm in dieser Welt. Mhm. Wir haben noch Hoffnung, ja, auf das Beste, weil es gibt so viele normale Menschen, die
helfen.
Die helfen, diese Menschlichkeit. Und
wie ist es dann für dich und deine Familie jetzt hier in Deutschland weitergegangen? Also du hast ja eben gesagt, du arbeitest im Kindergarten jetzt mittlerweile. Die Kinder gehen wahrscheinlich zur Schule. Wie ist das abgelaufen? Gibt es da auch Schwierigkeiten oder?
So, mein Mann hat angefangen, in 2 Monaten zu arbeiten. Ich habe noch 3 Monate ehrenamtlich geholfen mit Übersetzungen. Und dann haben die Sozialarbeiterin mir geholfen. Die haben gesagt, du musst jetzt deine Zeit bezahlt, ja, muss sein. Und sie haben mir geholfen, eine Bewerbung zu schreiben. Da war ich bei einem Vorstellungsgespräch und seit Juli arbeite ich in Kita, wo 8 ukrainische Kinder sind. Und ja, und helfe. Aber ja, das macht Spaß.
Ja. Und die Kinder gehen auch hier zur Schule in Neuwied oder in Mülheim-Kellerich? Gehen die zur Schule oder wo?
Ja, der mittlere Sohn geht in Grundschule. Der ältere Sohn war in Realschule, aber ab 2 Wochen ist er im Gymnasium, weil ist zu intelligent. Okay, ist begabt.
Ja.
Begabt und deswegen kann er im Gymnasium auch die Unterrichten schaffen und sein Deutsch ist schon besser. Und war, weil in Realschule war ein bisschen leicht für ihn und er machte Quatsch. Und deswegen war er unterfordert vielleicht, ja, aus deutscher Sprache. So ein Wortbegriff. Und jetzt macht das ihm mehr Spaß, obwohl er wollte nicht. Weil er hat schon Freunde gefunden in anderer Schule und wieder Schule zu wechseln, zweites Mal im Laufe eines Jahres ist
zu viel,
keine gute Idee. Aber ja, macht er, schafft er. Und die Tochter ist in Kita. Mhm. Das gleich haben wir das ab Mai.
Ja.
Ja, bei uns war das ganz schnell, weil Wir sind im April gekommen und die drauf gewartet haben, ja, einen Monat, haben das gleichzeitig mit uns bekommen. Wir haben nichts verpasst.
Ja. Ja.
Das, glücklicherweise so ein richtiger Zeitpunkt. Moment. Immer, wie sagt das bei uns, sein im richtigen Platz, im richtigen Moment.
Ja, ja? Das stimmt. Ja, also erstmal, ich bin noch so ein bisschen sprachlos von allem, was du erzählst, weil ich finde, du erzählst das unheimlich, unheimlich toll, auch weil es auch so, es ist ein unheimlich emotionales Thema und unheimlich, unheimlich schlimm einfach alles. Deswegen danke ich dir umso mehr, dass du deine persönlichen Erfahrungen auch weitergibst, um Menschen auch zu zeigen, wie schlimm das ist und wie wichtig es ist auch, dass wir überall weiter auf die Straße gehen und überall weiter fordern, dass dieser Krieg endlich aufhört.
Ja, würden die anderen Länder die Ukraine nicht unterstützen, wäre das ganz anders schon im Laufe eines Jahres.
Das stimmt.
Und wegen dieser Unterstützung können wir noch kämpfen.
Das stimmt. Also wirklich, das vielleicht nochmal so als Schlusswort, die Unterstützung muss immer weitergehen, bis dieser Krieg von Russland endlich verloren ist. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf. Und ja, vielen Dank, Maria, dass du da warst.
Nicht zum Danken. Danke dir. Thank you.